Im Normalfall, zumindest kurzfristig, verursacht diese Infektion keine größeren Probleme in Leuten, die ein gesundes Immunsystem haben. Das Problem sind eben Leute mit einem schwachen Immunsystem.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 24. August 2026 in New York. Und heute geht es wieder mal um ein Herpesvirus, und zwar um das humane Zytomegalievirus oder CMV. Ja, was ist das jetzt? Das ist ein Virus, das relativ verbreitet ist, das fast jeder von uns hat und das ganz schön einen Schaden einrichten kann. Deswegen werden wir heute darüber sprechen. Also humanes Zytomegalievirus nennt sich auch humanes Herpesvirus 5 oder HH5. Das Virus hat relativ viele Verwandte in Tieren. Wir haben ganz nah Verwandte in Affen, auch in Menschenaffen. Da gibt es das Schimpansen-CMV, Rhesusaffen-CMV, aber auch Mäuse zum Beispiel haben CMV, Murines-CMV. CMV ist natürlich auch weitläufig mit anderen Herpesviren verwandt, wie etwa dem Epstein-Barr-Virus oder den Herpes-Simplex-Viren. CMV hat wie alle anderen Herpesviren auch ein großes DNA-Genom, und zwar ein lineares, doppelsträngiges DNA-Genom. Das besteht aus etwa 235.000 Basenpaaren, also 235.000 Buchstaben. Und das Genom kodiert für zumindest 200 Proteine. Das sind ein bisschen weniger Open Reading Frames, aber da gibt es eben dann Varianten von den Proteinen. Ich glaube, es sind ein bisschen mehr als 200. Das Interessante ist, es kann große Teile des Genoms verlieren und das Virus ist danach aber trotzdem noch replikationsfähig. Also es braucht nicht alle diese Gene unbedingt und alle diese Proteine unbedingt. Wenn wir uns die Viruspartikel anschauen, die sind etwa 200 Nanometer im Durchmesser. Innen ist das Genom, das wird von einem Kapsid beschützt. Dann gibt es draußen um das Kapsid rundherum eine Proteinhülle, die nennt sich Tegument. Das schaut ein bisschen diffus aus im Elektronenmikroskop. Dann außen ums Tegument rundherum gibt es eine Lipidhülle. Und in dieser Lipidhülle sitzen ganz viele unterschiedliche Spike-Proteine. Das ist wie bei allen Herpesviren, die haben wahnsinnig viele Glykoproteine auf der Oberfläche. Wahnsinnig viele, aber verglichen mit sowas wie SARS-CoV-2, es hat eines, oder Influenza, also zwei, sind das hier schon sehr viele. Und diese Glykoproteine können auch unterschiedliche Komplexe bilden. Was interessant ist und für die Virusbiologie wichtig, es gibt zum Beispiel einen Trimer-Komplex, der sich formt aus dem GH, GL und GO-Spike-Proteinen. Und dieser Trimer-Proteinkomplex wird vom Virus dazu verwendet, in Fibroblasten reinzukommen. Das ist eine Art von Zelle. Dann gibt es einen Komplex auf der Oberfläche, der setzt sich zusammen aus dem GH, GL, UL128, UL130 und UL131A-Proteinen. Das ist der Pentamer-Komplex, oder weil es fünf sind. Und der Komplex wird vom Virus verwendet, um in Endothel- und Epithelzellen reinzukommen, also in andere Zelltypen. Zusätzlich gibt es dann noch das GB-Protein auf der Oberfläche, das GM, das GN. Wahrscheinlich habe ich auch noch welche vergessen. Aber wie gesagt, da gibt es wahnsinnig viele Oberflächenproteine. Und das macht auch die Entwicklung von Impfstoffen und die Analyse der Immunität gegen das Virus relativ kompliziert. CMV kann sehr viele unterschiedliche Zelltypen infizieren. In den meisten Zelltypen geht das durch einen lytischen Zyklus. Das heißt, es kommt in die Zelle rein, infiziert die Zelle, baut die Zelle in eine Virusfabrik um. Es wird viel infektiöses neues Virus hergestellt von dieser Zelle und im Endeffekt stirbt die Zelle ab und es ist ein lytischer Zyklus. Aber es kann auch zu einer latenten Infektion einer Zelle kommen. Und das passiert in unterschiedlichen Zelltypen des angeborenen Immunsystems, vor allem in Monozyten, die dann später zu Makrophagen oder dendritischen Zellen werden können. Und hier infiziert das Virus auch die Zelle, aber es kommt eben nicht zu einem lytischen Zyklus, sondern das Virus bringt das Genom in den Zellkern ein. Und zwar als Episom. Das kann man sich so vorstellen wie ein Extrachromosom. Das heißt, die genetische Information des Virus ist dann im Zellkern, aber die Zelle scheint nicht infiziert zu sein, zumindest von außen. Und das Episom, also die Erbsubstanz des Virus, kann in diesen Zellen sehr lange bestehen bleiben. 4 Jahre, Jahrzehnte, teilweise lebenslang. Und das ist quasi ein Reservoir des Virus im Körper. Und diese Zellen werden vom Immunsystem dann auch nicht als infiziert erkannt. Aber das Virus in diesen Zellen kann sich reaktivieren. Meistens, wenn das Immunsystem schwächer wird, beziehungsweise wenn es Stress gibt, dazu werden wir noch ein bisschen kommen, dann kann das Virus von dort eben reaktiviert werden. Es können sich dann wieder infektiöse Partikel in dieser Zelle bilden und die Zelle stirbt dann, das wird dann zum lytischen Zyklus, die Zelle stirbt dann auch wieder ab. Das ist nicht der einzige Weg, wie sich das Virus vor dem Immunsystem schützt. CMV hat auch wahnsinnig gefinkelte Mechanismen, wie es D-Zell-Antworten entgehen kann. Also das ist ein Virus, das wirklich ein Spezialist darin ist, dem Immunsystem zu entkommen. Ein bisschen was zur Geschichte von CMV. Dieses Virus ist wahrscheinlich schon seit sehr langer Zeit im Menschen. Wahrscheinlich ist es einfach die menschliche Evolution mit uns durchlaufen. Aber entdeckt worden ist es das erste Mal von einem deutschen Pathologen, und zwar vom Hugo Rippert. Der hat nicht das Virus selber entdeckt, sondern der hat 1881 das erste Mal Zellen beschrieben, die anscheinend mit CMV infiziert waren. Und das waren Zellen von Patienten. Und der hat ihm beschrieben, dass die Zellen vergrößert waren und auch einen größeren Zellkern hatten. Und daher kommt auch der Name. Also Zytomegalie. Zyto ist die Zelle. Megalie ist vergrößert im Prinzip und deswegen Zytomegalie-Virus. Der hat das noch nicht so benannt, der wusste auch noch nichts von Viren, aber das ist dann später so benannt worden. Aber das ist eben die erste Beschreibung einer Zelle, die wahrscheinlich mit CMV infiziert war. Das Virus ist dann 1956, 1957 isoliert worden und zwar vom Thomas Huckel Weller. Den kennen wir schon. Der war damals in Harvard. Der hat den Nobelpreis zusammen mit dem John Enders und dem Frederick Robbins bekommen für die Entdeckung von Polio. Und der hat eben auch das CMV das erste Mal isoliert. Ich versuche immer zu sagen CMV-Virus, aber das ist falsch, weil das V im CMV steht ja schon für Virus. Muss man aufpassen, was man sagt. Ja, auf jeden Fall hat der das erste Mal isoliert. Wie steckt man sich jetzt mit dem Virus an? Das wird im Prinzip übertragen über Körperflüssigkeiten, Speichel, Blut, Urin, Tränen, obwohl immer schwer tut zu sehen, wie sich das leicht über Tränen übertragen lässt. Aber gut, in der Tränenflüssigkeit findet sich es auch. Andere Körperflüssigkeiten, Sperma zum Beispiel, kann auch positiv für CMV sein. Übertragen wird es oft beim Küssen, bei Sex. Und dann gibt es noch 2 andere Übertragungswege, die problematisch sind. Einer ist über Organtransplantate, der andere ist von Mutter zu Baby und zwar über die Plazenta. Und zu diesen Fällen werden wir noch kommen. Da kann es nämlich zu schweren Erkrankungen kommen. Es ist so, im Normalfall, wenn man sich mit dem Virus ansteckt, kommt es eben zuerst mal zu einer akuten Infektion. Die ist aber in etwa 80-99% der Fällen asymptomatisch. Sie kann, diese initiale Infektion kann zu Symptomen führen. Das können Influenza-ähnliche Symptome zum Beispiel sein, rauer Hals, die Speicheldrüsen können infiziert sein. Es kann zu einer leichten Infektion der Leber kommen, also oft sind die Leberwerte erhöht, wenn man so eine initiale akute CMV-Infektion hat. Geschwollene Lymphknoten können vorkommen. Was manchmal passiert ist, dass man ein niedriges Fieber bekommt, ich glaube eher so am Nachmittag und zwar oft über längere Zeit, das kann sich über Wochen ziehen. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass man eine akute CMV-Infektion hat. Das Ganze kann auch wie eine Epstein-Barr-Virus-Monozytose ausschauen und in ganz seltenen Fällen kann es zum Guillain-Barré-Syndrom kommen während dieser akuten Infektion oder kurz danach. beim Guillain-Barré-Syndrom greift dann das eigene Immunsystem die Nervenzellen an. Das passiert bei einigen unterschiedlichen Infektionen. Das kann bei Influenza vorkommen, aber auch bei Listerieninfektionen zum Beispiel. Das ist einfach eine fehlgeleitete Immunreaktion. Aber das wäre dann schon ein schwereres Symptom. Das ist aber sehr, sehr selten. Im Prinzip, was passiert ist, man kriegt dann eine Immunreaktion gegen CMV. Man kriegt Antikörper, T-Zellen antworten und die halten das Virus dann in Schach. Also im Normalfall ist die Infektion relativ schnell unter Kontrolle. Aber das Virus wird eben nicht eliminiert. Das bleibt im Körper, weil es sich eben in diesen Monozyten episomal eingelagert hat im Zellkern. Wie schon besprochen, das kann durch Stress dann wieder reaktiviert werden. Das kann immer wieder passieren. Das ist zum Beispiel bei Astronauten in der Internationalen Raumstation beschrieben, weil es dort eben mehr Strahlung gibt und Strahlung verursacht im Körper Stress, kann es zur Reaktivierung von CMV kommen. Bei Covid-19 ist das auch beschrieben, da ist gerade ein Paper rausgekommen, ich glaube in Nature, dass es da eben auch zu Reaktivierung von CMV kommen kann und dass das anscheinend vermehrt auftritt, wenn bei Leuten, die Long-Covid bekommen. Aber wie gesagt, im Normalfall, zumindest kurzfristig, verursacht diese Infektion keine größeren Probleme in Leuten, die ein gesundes Immunsystem haben. Das Problem sind eben Leute mit einem schwachen Immunsystem, zum Beispiel Leute, die Organtransplant bekommen, auch Leute, die HIV haben und sich in Richtung AIDS bewegen mit der HIV-Infektion. Bei speziellen Arten von Krebs kann das ein Problem sein. Also grundsätzlich, wenn das Immunsystem unterdrückt ist, gerade bei Transplantpatienten ist es auch oft problematisch, wenn der Transplantpatient CMV-negativ ist, aber das Transplant, das er bekommt, im CMV enthält von CMV-positiven Patienten, einer CMV-positiven Person ist. Und das wird ja ein Immuntransplantpatient, wird er mit Immunsuppressiva behandelt, damit das Organ nicht abgestoßen wird. Und das ist dann natürlich problematisch, weil die Person hat dann im Prinzip keine Immunantwort, keine gute gegen CMV, weil die davor CMV-negativ war, jetzt ist das Immunsystem zusätzlich noch unterdrückt und das kann dann zu schwerwiegenden Infektionen führen. Ja, aber es ist so, dass das Virus wirklich sehr verbreitet ist und etwa 60-70% der Erwachsenen in High-Income-Countries, wie etwa Österreich, sind positiv für CMV und in Low-Income-Countries geht das bis zu 100% drauf. Also das Virus ist wahnsinnig verbreitet und wie gesagt, im Großteil der Fälle hat es wenig Konsequenzen, zumindest kurzfristig. Aber es gibt große Probleme in Menschen mit unterdrücktem Immunsystem, zum Beispiel Transplantpatienten. Da kann das ein riesiges Problem sein, vor allem wenn der Patient, der das Organ bekommt, CMV-negativ ist, das Organ, das er bekommt, aber CMV-positiv, von einer CMV-positiven Person. Und das ist natürlich hochproblematisch, weil jetzt hat die Person, die das Transplant bekommt, keine Immunantwort grundsätzlich, keine adaptive Immunantwort, keine Antikörper, keine T-Zellen gegen CMV. Und zusätzlich wird das Immunsystem noch unterdrückt, damit das Organ nicht abgestoßen wird. Und das macht es dann eben fürs Virus sehr einfach, in den Körper vorzudringen und überall zu replizieren. Und das kann zu Problemen führen. Probleme kann es auch geben bei Leuten, die HIV haben und wenig CD4-Zellen, also schon ein bisschen immununterdrückt sind, bei unterschiedlichen Arten von Krebs und so weiter und so fort. Also im Grunde, immer wenn jemand Probleme mit dem Immunsystem hat, kann CMV Komplikationen verursachen, weil es entweder zu einer Reaktivierung kommt oder wenn sich diese Person neu mit CMV ansteckt und das noch nicht hatte, dann kann das auch problematisch sein. Ja, und was kann da passieren? CMV kann viele unterschiedliche Organe infizieren und dann kommt es dort eben zu Entzündungen. Das kann die Leber betreffen, es kann zu einer Hepatitis kommen. Das kann die Augen betreffen, kann zu einer Retinitis kommen. Was ein großes Problem ist, ist auch eine Infektion des Gastrointestinaltrakts, also unter anderem vom Dickdarm. Da kann es zu einer Colitis kommen. Wenn das passiert, kann das Gewebe dort sehr schwach werden und es kann dazu führen, dass der Darm perforiert wird. Und das ist dann natürlich ein lebensbedrohlicher Zustand. Es kann zu Entzündungen der Lunge kommen und Virusreplikation in der Lunge. Die Speiseröhre kann betroffen sein, das wird oft beschrieben, der Ösophagus eben, da kann es zu einer Ösophagitis kommen. Und gerade in Transplantpatienten kann das auch problematisch sein, weil dann das Organ, wenn es zu dieser Infektion kommt, das transplantierte Organ abgestoßen werden kann. Also in Leuten mit einem unterdrückten Immunsystem kann es da zu sehr schweren Komplikationen kommen. Das andere Problem ist Übertragung von CMV von der Mutter auf den Fötus. Und das passiert gerade dann, problematisch, wenn die Mutter CMV negativ ist und sich während der Schwangerschaft mit CMV infiziert. Dann kommt es eben zu einer akuten Infektion und dann kann es leicht zu einer Übertragung auf den Fötus kommen. Etwa 5 von 1000 Babys werden mit CMV geboren. Die gute Nachricht ist, dass 80-90% dieser Babys okay sind. Da passiert nichts. Die sind zwar infiziert, aber es sind keine Konsequenzen da. Aber beim Rest kann es eben leider zu Problemen kommen. Da kann es zum Beispiel zu einer Mikrozephalie kommen, wo das Baby mit einem kleineren Kopf, mit einem kleineren Gehirn geboren wird. Teilweise kann es zu Kalzifikationen im Gehirn kommen. Das führt dann oft dazu, dass die Babys taub sind, taub geboren werden. Es kann zu Problemen zu Sehschwächen kommen, Probleme mit den Augen. Entwicklungsstörungen kann es geben. Also das ist durchaus nicht unproblematisch und gar nicht so selten, dass das passiert. Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Prozentsatz der Babys, die mit CMV geboren werden. Aber ja, trotzdem ziemlich problematisch. Und wie gesagt, hier wird das Virus im Prinzip von der Mutter über die Plazenta aufs Baby weitergegeben und die Virusreplikation stört dann natürlich die Entwicklung des Fötus. Aber es ist auch so, dass das Virus wahrscheinlich in Gesunden nicht so doll ist. Wie gesagt, die Konsequenzen der akuten Infektion sind vielleicht nicht so tragisch, aber es gibt Assoziationen zwischen CMV-Infektion und relativ vielen Erkrankungen. Zum Beispiel unterschiedlichen Krebsarten, wie zum Beispiel Krebs, der in den Speicheldrüsen entstehen kann. Es gibt da Assoziationen mit Prostatakrebs, mit Brustkrebs, mit Eierstockkrebs, mit Glioblastom, also einem Gehirntumor. Ich weiß nicht, wie robust diese Daten sind, aber die Assoziation ist da. Die gibt es auch mit Diabetes, mit Alzheimer und mit Arteriosklerose. Also man nimmt an, dass CMV vielleicht diese Dinge nicht verursacht, aber mit verursacht oder vielleicht das Risiko dafür erhöht, eben weil es zur Replikation des Virus kommt und weil es zu Entzündungsreaktionen im Körper kommt. Man nimmt auch an, dass CMV-Infektionen einer der Gründe für Immunosenescenz sind. Immunosenescenz beschreibt im Prinzip, dass das Immunsystem im Alter schwächer wird. Also wenn man jung ist, hat man ein sehr stark reagierendes Immunsystem und umso älter man wird, umso träger wird das Immunsystem und das nennt man Immunosenescenz. Und die Idee ist eben, dass CMV daran, an diesem Effekt auch beteiligt ist. Okay, das Gute ist, dass man einiges gegen CMV tun kann. Es gibt Medikamente, die gezielt die Replikation von CMV verhindern oder inhibieren. Einerseits gibt es Polymerase-Inhibitoren, die man geben kann zur Behandlung. Ganciclovir ist einer davon. Citofovir ist ein anderer, den gibt man, soweit ich weiß, wenn es eine Resistenz gegen Ganciclovir gibt. Es gibt auch andere Klasse von Medikamenten, und zwar Terminase-Inhibitoren. Ich glaube, Letermovir ist einer davon, die man anwenden kann. Ich glaube, das ist sehr spezifisch für CMV, während Ganciclovir, glaube ich, gegen andere Herpesviren auch aktiv ist. Also es gibt schon Dinge, die man verwenden kann, um eine akute Infektion abzufangen. Und man kann auch Antikörper geben. Also es gibt spezielle Antikörperpräparate. Hyperimmunglobulin nennt man das. Das sind Antikörperpräparate, die angereichert sind mit Antikörpern gegen CMV. Und die kann man eben auch geben, um einerseits zur Prävention, andererseits auch um Infektionen abzuschwächen. Also es gibt Mittel und Wege, um Leute zu schützen bzw. zu behandeln, wenn es zu einer CMV-Infektion kommt, in einer Situation, wo das zu schweren oder zu schlimmen Auswirkungen führen könnte. Man arbeitet auch an CMV-Impfstoffen. Das ist aber relativ kompliziert, und zwar deshalb, weil es eben diese vielen Glykoproteine auf der Oberfläche gibt, diese vielen unterschiedlichen Spikes, die dann unterschiedliche Komplexe bilden. Es ist echt schwierig, die herzustellen und dann Impfstoffe aus denen zu machen. Man hat das natürlich versucht, also es gibt Ansätze basierend auf rekombinanten Proteinen, basierend auf dem GB-Protein zum Beispiel. Es gibt Ansätze basierend auf DNA-Impfstoffen, auf Vektor-Impfstoffen. Und viele dieser Impfstoffe sind irgendwo in der Klinik zwischen Phase 1 und Phase 2. Und mRNA-Impfstoffe waren auch eine der Plattformen, die man hier verwendet hat. Ich glaube, der erste moderne Impfstoff, der in Phase 2 war, war ein CMV-Impfstoff. Und der hat es mittlerweile in Phase 3 geschafft. Und mit mRNA-Impfstoffen kann man eben viele dieser Glykoproteine gleichzeitig im Körper herstellen. Das macht es leichter, diese Impfstoffe zu entwickeln. Und ja, der moderne Impfstoff, der es am weitesten geschafft hat, ist eben vor einiger Zeit auch in einer Phase 3 getestet worden, und zwar in Schwangeren. Aber leider waren die Ergebnisse da enttäuschend. Ich glaube, die hatten Effizienzen zwischen 6% und 23%, was das Verhindern von neuen CMV-Infektionen betroffen hat. Und das ist natürlich nicht genug. Also da ist die Entwicklung abgebrochen worden, leider. Aber wie gesagt, es gibt noch viele andere Kandidaten in der Klinik und hoffentlich schafft es einer von denen. Also es wäre wichtig, wenn man auch einen Impfstoff gegen CMV hätte, gerade bei Schwangeren, die CMV-negativ sind, wäre es gut, wenn man Immunität gegen CMV aufbauen könnte. Dann wäre das Risiko, dass die sich während der Schwangerschaft infizieren und das Virus an den Fötus weitergeben, natürlich viel geringer. Ja, um das zusammenzufassen, CMV, sehr interessantes Virus, Herpesvirus, wahrscheinlich schon sehr lange in Menschen zirkuliert, wahrscheinlich Evolution mit Menschen und mit uns gemeinsam durchgemacht hat, kann zu gröberen Problemen führen. In meisten Fällen sind die Infektionen asymptomatisch, ganz, ganz viele Menschen sind damit infiziert, ist auch in gesunden assoziiert mit gewissen Erkrankungen, aber nicht so problematisch, aber sehr problematisch in Leuten mit unterdrücktem Immunsystem, wie Transplantpatienten und in Schwangeren, die CMV-negativ sind und die sich dann während der Schwangerschaft mit CMV anstecken, weil das eben Probleme beim Fötus-Baby mit sich tragen kann. Ja, das war's für heute. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen oder Kommentare gibt, einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt und Sie uns unterstützen wollen, können Sie das jederzeit auf Steady tun. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.